Deutschlandfunk Interview.
Am Telefon ist jetzt Andreas Reinicke, zuletzt Botschafter der Bundesrepublik in Tunesien, davor EU-Sonderbeauftragter für den Friedensprozess, großes Wort, im Nahostkonflikt und jetzt Direktor des Orient-Instituts. Guten Tag, Herr Reinicke.
Guten Tag, Herr May.
Kann Israel diesen Krieg gewinnen?
Ich glaube, nein. Israel kann sicherlich der Hamas große Schäden zufügen, kann sicherlich auch einen großen Teil der Infrastruktur, der militärischen Infrastruktur zerstören. Aber eine vollständige Zerstörung halte ich für unwahrscheinlich, weil natürlich auch im Süden, wo im Augenblick die Menschen sich ja flüchten sollen, auch Strukturen von der Hamas bestehen.
Also eine schlechte Idee, jetzt diese Bodenoffensive.
Nein, es ist keine schlechte Idee, sondern eine notwendige Idee. Denn man muss Israel natürlich zugestehen, dass sie als Ausdruck ihres Selbstverteidigungsrechts diese Strukturen von Hamas zerstört. Denn sie greifen ja weiterhin an. Man kann ja nicht erwarten, dass Israel still sitzt und wartet, bis die Raketen auf ihn fliegen. Also es ist eine notwendige Verteidigung, und auch eine notwendige Zerstörung auf Hamas. Aber es wird nicht, nach meiner Überzeugung, nicht zu einer endgültigen Zerstörung von Hamas führen.
Okay, aber das ist ja jetzt ein wenig kontrafaktisch, will ich nicht sagen, aber doch ambivalent. Auf der einen Seite führt Israel einen Krieg auf eine Weise, die Weltgemeinschaft oder viele Teile der Welt gegen Israel aufbringt, von dem Sie auch sagen, sie kann diesen Krieg nicht gewinnen. Gleichzeitig sagen Sie, das ist aber notwendig.
Ja, das ist genau die große Schwierigkeit in diesem Konflikt, sozusagen die richtige Balance zu finden. Das klingt jetzt furchtbar sachlich, wenn man das so formuliert. Denn wie schon gesagt, man kann Hamas nicht einfach weiter gewähren lassen, aber man muss es in einer Art und Weise tun, die Anzahl der zivilen Opfer möglichst gering sind. Denn natürlich hat die Hamas in Gaza schon vorher nur eine geringe Unterstützung gehabt. Und es gibt viele Leute, die auch gegen Hamas waren, die aber natürlich jetzt alle von dieser furchtbaren Auseinandersetzung betroffen sind. Also möglichst wenige unschuldige Zivilisten zu treffen und möglichst viele Hamas. Das ist die Kunst, aber das ist in der Theorie einfacher gesagt als in der Praxis.
Was wäre denn eine Alternative? Gibt es die überhaupt oder gibt es die einfach gar nicht?
Ja, eine richtige Alternative gibt es, glaube ich, nicht, sondern die Alternative ist eigentlich jetzt in die nächste Phase einzugehen, wo man tatsächlich über Verhandlungen nachdenken muss. Denn wenn man zu der Schlussfolgerung kommt, und das ist meine Überzeugung, dass dieser Krieg übrigens von keiner Seite, also auch von der palästinensischen Hamas-Seite mit militärischer Gewalt zu gewinnen ist, dann ist die logische Schlussfolgerung, dass man irgendwann wieder zu einem Verhandlungsprozess kommen muss. Das klingt jetzt geradezu abartig, aber die Resolution des Europäischen Rates hat dieses Jahr bereits als ein potenzielles Ziel genannt. Und ich glaube, dass das auch sehr weise war, selbst wenn einem das heute völlig absurd vorkommt.
Zu Verhandlungen kommen wir später nochmal. Schauen wir auf das, was gestern bei der UN-Vollversammlung passiert ist. Ich hatte es eingangs schon erwähnt. Es wurde eine Resolution verabschiedet für eine sofortige Waffenruhe in Gaza. Sie waren Diplomat. Wie hätten Sie denn gestern als deutscher Vertreter bei der UN-Vollversammlung abgestimmt?
Ich hätte genauso abgestimmt wie die Bundesregierung. Das mag so ein bisschen klingen wie ein weder Fisch noch Fleisch. Mhm. Aber ich glaube, es war eine sehr weise Entscheidung. Denn die Situation in den Vereinten Nationen muss uns schon nachdenklich machen. Denn wir haben ja tatsächlich 120 Stimmen, also eine Zweidrittelmehrheit der abgegebenen Stimmen für diese Resolution. Es heißt also, hier prallen eigentlich zwei Sichtweisen dieses Konfliktes aufeinander. Einerseits diejenigen, die, wie wir ja auch sagen, es ist ja ganz furchtbar, was Hamas dort angerichtet hat. Das ist ja kaum auszuhalten. Und das ist auch unsere Sichtweise. Und andererseits viele andere Staaten, die sagen, man muss einen Schritt zurückgehen und sagen, warum ist diese Situation so entstanden? Und dann kommt die israelische Besatzung von Westbank und Gaza immer wieder ins Spiel, was von vielen anderen Staaten eben als das dominierende Thema angesehen wurde. Und wir haben uns als Deutsche und als Europäer ja auch immer wieder gegen diese Besiedlung gewandt. Also diese zwei Dinge prallen aufeinander. Und man kann das nur gut finden oder nicht gut finden. Aber zwei Drittel der Weltgemeinschaft sind in dieser Auffassung aus unterschiedlichen Gründen.
Ja, aber man kennt es ja auch aus der EU, dieses German Vote. Also im Prinzip kein Vote. Das ist jetzt wieder so ein typisch deutsches, entschiedenes, weiß auch nicht so genau. Die USA beispielsweise, die waren klar in ihrer Ablehnung und Frankreich beispielsweise war auch klar in seiner Zustimmung dieser Resolution. Wieso kann Deutschland da nicht eine Position einnehmen?
Man versucht innerhalb der Europäischen Union, wenn solche Situationen entstehen, wir sind ja gerade im Nahostkonflikt nicht neu, zunächst einmal allgemein einen gemeinsamen Konsens herbeizuführen. Wenn das nicht möglich ist, weil die Positionen auseinandergehen, dann versucht man eine gemeinsame Enthaltung herbeizuführen. Das ist sicherlich hier auch geschehen, aber man hat nicht. Dann ist jetzt die Frage, ob Deutschland ja auch letztendlich als der größte Staat in der Europäischen Union mit Positionen in beide Richtungen sich auf die eine oder andere Seite stellt oder ob es nicht klug ist, sich hier tatsächlich als Mittelposition zu präsentieren. Denn man muss ja auch weitergehen, man muss ja auch in die Zukunft denken. Und wie kann man aus dieser Position heraus in einen Verhandlungsprozess hereinzukommen? Und daher gesehen, glaube ich, war es gut, dass Deutschland sich hier enthalten hat. Keine Seite wird damit zufrieden. Sie wird im Zweifelsfall von jeder Seite kritisiert werden, aber ich glaube, das ist Preis für diese Entscheidung.
Die Leitung wackelt ein bisschen. Wir machen trotzdem jetzt erstmal weiter. Noch kann man sie verstehen. Israel argumentiert ja, wir sind 2005 komplett aus dem Gazastreifen abgezogen. Wir haben alle Siedlungen dort ausgegeben, haben das Schicksal komplett in die Hand der Menschen in Gaza gegeben. Und was wir ernten, ist Terror. Dem machen wir jetzt ein Ende. Ist ja irgendwie auch eine gewisse Logik in dieser Position.
Jein, denn schon 2005, als Israel rausgegangen ist aus dem Gazastreifen, haben wir alle gewarnt, die Europäische Union, auch die internationale Gemeinschaft, geh nicht raus, ohne zu klären, was danach kommt. Denn Sharon hat ja damals ein großes Angebot gemacht, nämlich sich zurückzuziehen und hat aber keinerlei Gegenleistung dafür eingefordert und auch darauf geachtet, dass sie kommen, nämlich die Stärkung der palästinensischen Autonomiebehörde, vielleicht ein Demokratisierungsprozess. Also da gab es eine ganze Menge Dinge, die man überlegte, und es war schon damals klar, einfach rauszugehen und Gaza seinem Schicksal zu überlassen, würde nicht funktionieren, denn aus Sicherheitsgründen wollte Israel natürlich keinen Hafen haben, in Gaza auch keinen Flughafen haben, hat auch die Zugänge kontrolliert aus nachvollziehbaren Gründen, weil man ja vermeiden wollte, dass dort Waffen reinkamen.
Ja,
nicht? Also das ging damals nicht und heute stehen wir vor derselben Situation. Also man muss wieder von damals anfangen und gucken, die Fehler, die man damals gemacht hat, heute zu vermeiden.
Andreas Reinecke, langjähriger deutscher Diplomat und Sondergesandter der EU für Nahost, heute Direktor des Orient-Instituts in Berlin. Herr Reinecke, vielen Dank für Ihre Einschätzung.
Danke, Herr May.